Erfurter Stadtgespräch Podcast.
Erfurt. Erfurt ist super.
Erfurt. Coole Stadt. Persönlichkeiten.
Einrichtungen.
Aktionen.
Erfurt.
Vorgestellt im Stadtgespräch mit Richard Schäfer.
Herzlich willkommen zum Stadtgespräch hier im Bürgerradio Erfurt. Mein Name ist Richard Schäfer und ich trage die Verantwortung für diese Sendung. Ich begrüße dazu auch wieder die Hörerinnen und Hörer von Radio Enno in Nordhausen und von Radio SRB in Saalfeld, Rudolstadt und Bad Blankenburg. Am 6. Juni 1875 wurde Paul Thomas Mann in Lübeck geboren. Und an seinen Geburtstag wollen wir heute erinnern, aber in einer ganz besonderen Form. Wir haben uns vorgenommen, Rundfunkreden von Thomas Mann herauszulösen oder herauszuarbeiten. Und dazu begrüße ich ganz herzlich Gerhard Rohleder, der sich damit intensiv beschäftigt hat. Und ich freue mich, dass du da bist.
Guten Tag, danke für die Einladung und ich freue mich, auch mal wieder hier sein zu dürfen.
Du hast dich mit Thomas Mann intensiv beschäftigt und wir wollen im Verlauf der Sendung natürlich zunächst auch auf die inhaltlichen Reden eingehen. Wie ist er dazu gekommen und wie waren die technischen Möglichkeiten, diese Sendungen oder diese Ansprachen nach Deutschland zu übertragen? Wer hat sie übertragen oder wer hat sie gesendet? Wer hat sie hören können und welche Folgen hat das vielleicht gehabt? Dazu hören wir jetzt einen Auszug aus einer dieser Reden vom 18. März 1941.
Hier ist der Londoner Rundfunk. Wir bringen Ihnen jetzt aus Amerika eine Sonderbotschaft an das deutsche Volk von Thomas Mann, dem größten deutschen Schriftsteller des Jahrhunderts.
Deutsche Hörer, was ich euch aus der Ferne zu sagen hatte, das haben euch andere Münder bevor überliefert. Diesmal hört ihr meine eigene Stimme. Es ist die Stimme eines Freundes, eine deutsche Stimme, die Stimme eines Deutschlands, das der Welt ein anderes Gesicht zeigte und wieder zeigen wird, als die scheußliche Medusenmaske, die der Hitlerismus ihm aufgeprägt hat. Es ist eine warnende Stimme. Euch zu warnen ist der einzige Dienst, den ein Deutscher wie ich euch heute erweisen kann. Mit einem Hitler gibt es keinen Frieden, weil er des Friedens von Grund aus unfähig und weil dieses Wort in seinem Mund eine schmutzige, krankhafte Lüge ist, wie noch jedes Wort es war, das er je gab und sprach.
Soweit dieser Auszug aus einer Aufnahme des Deutschen Rundfunkarchivs und ich setze jetzt das Gespräch mit Gerhard Rohleder fort, der sich intensiv mit den Reden von Thomas Mann beschäftigt hat. Du hast auch eine Broschüre dazu geschrieben.
Ja, das stimmt. Die Broschüre heißt, diesmal hört ihr meine eigene Stimme, Thomas Manns BBC-Ansprachen aus technischer Sicht. Mir ist aufgefallen, dass es zu diesen BBC-Ansprachen, die es ja auch in schriftlicher Form gibt, einige Analysen gibt aus Literatur theoretischer Sicht, das ist auch gut und das ist auch okay so, aber die technischen Aspekte, die dabei auch eine Rolle gespielt haben, wurden bisher wenig berücksichtigt. Und da mich das ein bisschen gewurmt hat, habe ich mir gedacht, siehst du dir die Sache mal etwas näher an. Grundsätzlich lese ich eigentlich die Literatur von Thomas Mann recht gern, zumindest seine Erzählungen. Die habe ich komplett gelesen, von den Romanen kenne ich noch nicht alle, aber das ist nur eine Frage der Zeit, sodass ich eben auch über diesen Weg darauf gestoßen bin. Interessant ist bei den Rundfunkreden, dass das natürlich so eine Art Gebrauchsprosa ist. Das ist natürlich keine Erzählung und kein Roman. Und er kann in diesen Ansprachen auch nicht, wie es sonst sein Markenzeichen ist, lange Sätze, verschachtelte Sätze verwenden, sondern muss relativ kurz und prägnant sprechen. Trotzdem sind diese Reden gut ausformuliert. Also das ist nicht irgendwas schnell hingeschludertes, sondern man merkt, dass das regelrecht ausgearbeitet ist. Aber es ist eben eine andere Form der Präsentation, der Darbietung, eine andere Form von Literatur. Und das ist eben interessant. Und das Ganze wird erst recht interessant, finde ich zumindest, wenn man die technischen Randbedingungen dabei berücksichtigt. Also der Rundfunk, wie die technischen Bedingungen zur damaligen Zeit während des Zweiten Weltkrieges eben waren.
Man muss dazu sagen, Thomas Mann hat 1941 damit begonnen, diese Reden zu schreiben bzw. zu sprechen, manche auch einsprechen zu lassen. Und 1940, da war der Krieg, der Zweite Weltkrieg, ein Jahr alt.
Genau so. Vorweg muss man noch sagen, er war gar nicht am Anfang so begeistert, das zu machen. Er hat zwar dann später irgendwo geschrieben, dass er sich sozusagen darum beworben hat, aber im Hintergrund war es eigentlich seine Tochter Erika Mann, die ihn darin bestärkt hat und von der wir ja auch wissen, dass sie in ihrem Auftreten gegenüber dem Naziregime viel rigoroser war als er selbst. Sie war eigentlich diejenige, die ihn darin bestärkt hat und ihn überhaupt erstmal darauf gebracht hat. Ursprünglich ging es auch mehr darum, in den Radioreden, dass er als relativ neutraler Betrachter aus den USA, wo er ja da schon gewohnt hat, zu den Hörern spricht, also nicht unbedingt zu sehr Partei ergreift, sondern eigentlich von einem mehr oder weniger neutralistischen Standpunkt ausspricht.
Und er will eigentlich die Hörerinnen und Hörer zum Nachdenken anregen.
Ja.
Zum Nachdenken darüber, wo sie leben und was sie miterleben, ne? Und mittragen.
Genau. Und das war auch die Intention der BBC-Verantwortlichen. Es ging nicht darum, regelrecht zum Aufstand aufzurufen, sondern es ging eigentlich mehr darum, die Hörer in Deutschland dazu zu bringen, nachzudenken, hat das überhaupt noch einen Sinn mit dem Krieg? Was mache ich hier überhaupt? Das war eigentlich die ursprüngliche Intention. Und wie gesagt, sollte Thomas Mann dann nicht zu sehr Partei ergreifen. Das hat sich aber im Laufe der Jahre geändert, weil im Laufe der Zeit hat er gemerkt, dass es scheinbar nicht sehr erfolgreich war, diese Reden, denn der Krieg ging ja weiter. Und der Krieg wurde immer brutaler und immer schlimmer. Es kam zu immer mehr Opfern und das war natürlich deprimierend und er hatte eigentlich insgeheim gehofft, dass der Krieg nach vielleicht 1-2 Jahren vorbei ist, aber so ist es eben nicht gewesen, sodass er dann im Laufe der Zeit dann auch in der Wahl seiner Mittel, in seiner Stilistik mehr Partei ergriffen hat und auch in der Wortwahl etwas deutlicher, etwas drastischer geworden ist. Für seine Verhältnisse drastisch, für heutige Verhältnisse sicherlich nicht, aber in der damaligen Zeit hat man das so empfunden.
Man muss dazu sagen, jetzt mal bei den Konsumenten zu beginnen, für die Leute, die diese Sendung gehört haben, war es lebensgefährlich.
Das war es auf jeden Fall, denn mit Beginn des Krieges war es regelrecht per Gesetz verboten, ausländische Radiosender zu hören. Vorher war es schon nicht so erwünscht, aber mit Kriegsbeginn gab es ein regelrechtes Gesetz, das dann auch mit Gefängnis, Zuchthaus, KZ bestraft wurde, wer sich hat dabei erwischen lassen.
Da habe ich also im Archiv das Beispiel von Erfurter Handelsschülern gefunden, die als 15-Jährige auch 1944 BBC gehört haben, Feindsender gehört haben, verraten worden sind und dann hier in der Andreasstraße lange eingesessen haben. Einer von ihnen über 250 Tage, fast ein ganzes Jahr über Weihnachten, durfte keinen Besuch empfangen und das fand ich schon recht drastisch und im Gerichtsurteil heißt es, man wollte ein Exempel statuieren, damit andere Schülerinnen und Schüler nicht auch auf diese Idee kamen. Aber dieser Mut dieser jungen Leute, den muss man also heute anerkennen, aber taucht in fast keinem Geschichtsbuch auf.
Ja, dieses Erfurter Beispiel, das stimmt, taucht nicht allzu oft auf. Es gibt zwar einige andere Beispiele, die genannt werden, zum Beispiel von Viktor Klemperer, als er auf der Flucht war, war er da in einem sächsischen Dorf und dort war es so, dass sich die ganze Dorfgemeinschaft getroffen hat und dort illegal Radio gehört hat, aber das ist eben nur eines von vielen Beispielen. Es ist auch schwierig aus heutiger Sicht herauszufinden, wie hoch dann sozusagen die Einschaltquote war. Das ist echt schwierig festzustellen. Man merkt aber aus indirekten Quellen, aus Erzählungen, dass doch viele heimlich BBC gehört haben. Auch wenn natürlich viele das nicht öffentlich dann breit getreten haben. Das ging natürlich auf keinen Fall. Aber heimlich gehört haben es doch viele Hörer.
Ich weiß es von den Erzählungen meiner Mutter zum Beispiel, dass eben zu den Zeiten, wo solche Sendungen kamen, die Leute alle von der Straße verschwunden waren. Dann wusste man, da hören die entweder BBC oder Moskau. Ne?
Ja.
Wir haben jetzt noch einen kleinen Blick auf die Musik. Da wolltest du noch ein paar Erläuterungen geben, welche Musik du ausgewählt hast und was man da zu hören bekommt.
Ja, zuerst eine Art Kabarett-Song. Während des Krieges hat die BBC ja auch noch andere Mittelwellensender betrieben. Unter anderem gab es einen sehr leistungsstarken Mittelwellensender mit 600 Kilowatt im Südosten Großbritanniens. Und dieser Sender hatte den Spitznamen Aspidistra. Aspidistra ist der lateinische Name für eine Schusterpalme, scheinbar zusammenhanglos. Der Grund ist aber, dass es ein kabarettistisches Lied gab von der Sängerin Gracie Fields. Dieses Lied heißt The Biggest Aspidistra. Und in diesem Lied wird beschrieben, wie diese Pflanze robust gegen sämtliche Umwelteinflüsse bleibt. Und deswegen wurde als Anspielung auf diese robuste Grünpflanze dieser Mittelwellensender als Aspidistra bezeichnet. Das Lied wird von Gracie Fields in einer Art, in Form von einem Couplet vorgetragen. Ich habe mal ein paar Strophen dort ins Deutsche übertragen, damit man mal ungefähr weiß, was dort ausgesagt wird. Jahrelang hatten wir eine Aspidistra in einem Blumentopf, auf dem irgendwas nahe des Hutständers im Flur. Sie schien nicht zu wachsen, bis eines Tages unser Bruder Joe eine Ahnung hatte, wie er sie stark und groß machen konnte. So kreuzte er sie mit einer Eiche von einer Eiche und pflanzte sie an der Gartenmauer. Sie schoss in die Höhe wie eine Rakete, berührte beinahe den Himmel. Es ist die größte Aspidistra der Welt. Wir konnten ihre Spitze nicht sehen, sie blühte so hoch. Wir müssen sie von der örtlichen Feuerwehr bewässern lassen, sodass sie den Wasserpreis um eine halbe Krone erhöht haben. Die Wurzeln verstopften, die Abflüsse wuchsen entlang der Landstraßen und sie wuchsen bis eine halbe Meile außerhalb der Stadt. Einmal haben wir einen Glaspalast als Treibhaus gemietet, aber ein eifersüchtiger Rivale ging hin und brannte sie nieder. Also es ist so ein bisschen grotesk überzogen, aber auf dieses Lied, das damals wohl in Großbritannien recht populär war, bezieht sich die Namensgebung dieses Mittelwellensenders Aspidistra.
Den Podcast zur Sendung können Sie unter dem Stichwort Erfurter Stadtgespräch auf den gängigen Plattformen nachhören. Auf Spotify, Anchor FM, Google Podcast, Breaker und anderen. Informationen zur Sendung finden Sie auf meinen Facebook-Seiten und auf Twitter. Die Rundfunkansprachen von Thomas Mann in den Jahren 1940 bis 1945 sind heute Gegenstand im Stadtgespräch. Gerhard Rohleder hat sich damit beschäftigt und wir wollen jetzt dazu übergehen, mal diese technische Seite zu beleuchten, denn das war ja nicht so einfach, diesen Sender zu hören oder diese Sendungen zu hören. Welche technischen Voraussetzungen mussten denn erfüllt sein? A, Gerhard, beim Senden und B, beim Empfangen.
Ja, das sind zwei Seiten einer Medaille sozusagen. Vielleicht am Anfang erstmal ein paar Zahlen, damit man erstmal weiß, wie das in Deutschland ungefähr aussah. Also in dem Zeitraum von 1933 bis 1943 wurden insgesamt 18,2 Millionen Radios verkauft. Davon sind 4,3 Millionen der sogenannte Volksempfänger und 2,8 Millionen der deutsche Kleinempfänger, DKE 38, auch mit Spitznamen genannt Goebbels Schnauze. Also wir haben sozusagen eine Überzahl hauptsächlich dieser relativ einfachen Empfänger, Volksempfänger und deutscher Kleinempfänger, die für diesen Zeitraum ungefähr 39% der Radios insgesamt ausmachen. Die haben eben sozusagen den größten Anteil. Und dabei ist es wichtig zu wissen, dass diese beiden Empfänger ausschließlich die Wellenbereiche Mittelwelle und Langwelle empfangen können, also nicht Kurzwelle. Interessant ist auch die soziale Situation. Es hatten damals ungefähr 9,6 Millionen Haushalte einen Rundfunkempfänger. Davon war aber etwa die Hälfte der Haushalte mit einem etwas qualitativ etwas besseren Empfänger bestückt, so dass man denken könnte, ja, Deutschland hat ja eine breite Mittelschicht und das ist eigentlich gar nicht so schlecht. Andererseits muss man sich aber auch vergegenwärtigen, es gab obendrein weitere 9 Millionen Haushalte, von denen noch keiner ein Radio einen Empfänger hatte. Und in der Sozialstatistik heißt es, dass die dem Rundfunk noch fernstehenden 9 Millionen Haushaltungen finanziell so stark sind, dass sie unter den heute entstehenden Kosten Rundfunkteilnehmer werden können. Nur noch etwa 2 Millionen von den 9 Millionen können Rundfunkteilnehmer werden. Also es war von vornherein klar, dass Millionen Haushalte sich keinen Rundfunkempfänger leisten können. Auch der Volksempfänger VE 301, 1933 von Goebbels mit Propagandaaufwand, wie üblich vorgestellt, war erstmal kein Schnäppchen. Er hat 76 Reichsmark gekostet. Ein Arbeiter hat so ungefähr um die 100 Reichsmark im Monat verdient. Also das konnte man nicht so einfach aus der Portokasse bezahlen. Ja, und auch in Deutschland selbst war es mit dem Rundfunknetz, mit dem Rundfunkempfang jetzt auch nicht so übermäßig üppig. Es gab natürlich die bekannten leistungsstarken Sender. Einer der bekanntesten, der Deutschlandsender, der ja auf Langwelle sendete, ursprünglich in Königs Wusterhausen gegründet und auch dort die Sendestelle errichtet. Der wurde später dann nach Herzberg-Elster verlagert und sendete dort mit einer Nennleistung von 500 Kilowatt. Also es war einer der stärksten europäischen Sender. Darüber hinaus gab es dann leistungsstarke Mittelwellensender in Frankfurt am Main, in Hamburg, Köln, Leipzig, München, Stuttgart und Saarbrücken. Damit war sozusagen das deutsche Territorium einigermaßen flächendeckend versorgt. Aber zusätzlich mussten auch noch einige Füllsender errichtet werden, um diese Rundfunkversorgung eben wirklich flächendeckend zu organisieren. Zumal man bedenken musste, diese einfachen Empfänger waren bezüglich Empfindlichkeit und bezüglich Trennschärfe keine Spitzengeräte. Also diesem Kompromiss musste irgendwie Rechnung getragen werden. Und so gesehen war dieses Rundfunkempfangsnetz in Deutschland alles andere als besonders stark. Also es hat gerade so ausgereicht. Nebenbei bemerkt, in Thüringen, also im Gebiet des heutigen Thüringen, gab es bis 1945 keinen einzigen Rundfunksender.
Wie muss man sich das technisch vorstellen? Du hast gesagt, die Trennschärfe war nicht so. Das heißt also, da waren viele Nebengeräusche, Knarzen oder der Ton kam nicht richtig rüber. Also man musste sich schon anstrengen, das hören zu wollen. Ja.
Genau, man musste sich anstrengen, man musste wissen, wie man den Radioapparat bedient. Mhm. Zum einen, also grob unterteilt gab es zwei Sorten von Störungen. Einmal Störungen durch andere Sender. Die treten dadurch auf, dass benachbarte Sender frequenzmäßig also dicht daneben liegen. Das kann zu Beeinträchtigungen führen. Und es kommt aber auch zu Störungen von anderen Sendern durch unerwünschte Mischprodukte, was in der Empfängerkonstruktion bedingt ist. Und eine zweite Quelle von Störungen sind natürlich die atmosphärische Art. Wir haben ja die Ausbreitung entweder entlang der Bodenwelle oder durch die Ionosphäre, also die Hertzschen Wellen werden in der Ionosphäre reflektiert bei der Ausbreitung über Raumwelle. Und dabei kommt es nicht nur zu einer Schwächung der Feldstärke, sondern auch zu einer Beeinträchtigung der Tonqualität. Und das macht sich dann auch bemerkbar. Ein einfaches Beispiel ist, was jeder kennt, wenn draußen ein Gewitter in der Nähe ist, prasselt's und knattert's im Radioapparat. Und solche Störungen haben sich in diesen relativ einfachen Empfängern auf diesen Wellenbereichen, UKW DAPS damals ja noch nicht, dann eben auch sehr stark bemerkbar gemacht.
Das heißt also jetzt nochmal von den Konsumenten aus gesehen, die mussten, um gut hören zu können, auch eine entsprechende Lautstärke riskieren.
Die mussten entweder die Lautstärke riskieren oder Kopfhörer, denn viele der einfachen Empfänger waren auch für Kopfhörerbetrieb ausgerüstet. Also das war nicht das Problem. Es gab natürlich auch die Möglichkeit, jetzt praktisch den Radioapparat auf ein Kissen zu stellen. Das hat die BBC übrigens empfohlen, den Radioapparat auf ein Kissen zu stellen, nicht zu dicht an eine Wand oder an den Heizkörper, sodass eventuelle Nachbarlauscher davon nicht mitbekommen haben. Aber einfachstes Mittel dagegen war natürlich Kopfhörerbetrieben.
Der schränkt natürlich dann die Hörerzahl ein. Da kann immer nur einer hören, ne? Ja. Oder zwei maximal.
Oder zwei, ja.
Ja, und du hast vorhin die Zahlen genannt, wie viele Rundfunkempfänger in Deutschland vorhanden waren. Da war ja doch in der Regel so, dass also ein Empfänger und die ganze Familie oder der Nachbar noch dazugehört hat. Und da war also entweder eine entsprechende Lautstärke notwendig und rundherum musste abgesichert werden, dass keiner mithört. Ja, Feind hört mit. War ja damals so ein Schlagwort und da ging auch die Gestapo rum oder ihre Spitze, die dann also auch die Leute angezinkt haben.
Ja, da gibt's auch, vielleicht hat's auch der eine oder andere schon mal gesehen, im Museum, da gibt's regelrechte Aufkleber an den Radios, wo drauf steht, Feind hört mit. Es gab auch offizielle Listen, die verbreitet wurden, wo drauf stand, diese Sender dürfen wir hören. Dort waren die Frequenzen und die Orte der einzelnen Sender aufgelistet, die eben erlaubt waren zu hören. Ein anderes Problem war übrigens auch noch, diese einfachen Empfänger waren sogenannte Geradeausempfänger. Bei denen musste man eine Rückkopplung einstellen zur Demodulation, also zum Gleichrichten des hochfrequenten Signals. Und wenn man die nicht richtig eingestellt hatte, konnte es passieren, dass auch irgendwelche Pfeifgeräusche im Empfänger selber auftraten oder auch Nachbarempfänger davon beeinträchtigt wurden. Also wer da nicht aufgepasst hat, der hat aus dem Empfänger ungewollt auch einen kleinen Sender gemacht. Und also das war sozusagen nicht besonders komfortabel. Und wer sich auch diese Bedienungsanleitung, die steht übrigens im Internet, vom Volksempfänger mal durchliest, der merkt dann, dass diese Bedienung alles andere als besonders komfortabel war. Da würden wir heute sagen, nee, also das ist mir zu umständlich, das mache ich nicht.
Also es ist nicht so wie heute, Radio anschalten und hören und sauberen Ton haben. Da musste also derjenige, der den Apparat betrieben hat, selber schon ein bisschen technische Voraussetzungen mitbringen und die Tücken und Kanten oder Ecken und Kanten der Übertragung da auszugleichen.
Auf jeden Fall, das ist ein Punkt. Hilfreich war natürlich auch, wenn man eine gute Antenne hat. Das ist natürlich heute noch, gute Antenne ist der beste Hochfrequenzverstärker. Ja, und da war es eben, wer es verwirklichen konnte, ein paar Meter Langdrahtantenne irgendwo draußen über den Hof zu spannen, das war natürlich hilfreich.
Weißt du oder hast du Kenntnisse darüber, ob die Leute, die so einen Empfänger gekauft haben, ob die registriert worden sind?
Ja, also die wurden ja dadurch registriert, dass man sich wie heute bei der Post anmelden musste. Man musste sich ja registrieren als Rundfunkhörer und auch Gebühren bezahlen.
Das heißt also, die Post und damit also auch die Gestapo hatten genaue Kenntnisse, wer ein Radio hatte, ja, und konnte dann entsprechend auch eingreifen.
Genau, also Schwarzhören war offiziell verboten.
Stadtgespräch im Bürgerradio Erfurt auch für die Hörerinnen und Hörer von Radio SRB in Saalfeld, Rudolstadt und Bad Blankenburg und für die Hörer von Radio Enno in Nordhausen.
Gerhard Rohleder ist heute Gast im Studio und er hat sich intensiv mit den Rundfunkansprachen von Thomas Mann beschäftigt. Wir haben jetzt, lieber Gerhard, herausgefunden, wie die Konsumenten, wie die Hörerinnen und Hörer diese Nachrichten aufgenommen haben, welchen Aufwand sie betreiben mussten. Nun muss natürlich auch derjenige, der diese Sendung in den Äther strahlt, einige Aufwendungen betreiben und das war in diesem Fall die BBC. Was musste die für Aufwendung betreiben und wie hat sie die bewerkstelligt?
Ja, die BBC musste eigentlich einen hohen Aufwand betreiben, das hat sie auch gemacht. Zur Einleitung vielleicht mal kurz ein Zitat aus dem Vorwort von Thomas Manns Ansprachen. Ich zitiere: Ich glaubte, diese Gelegenheit hinter dem Rücken der Nazi-Regierung, die, sobald ihr die Macht dazu gegeben war, mich jeder geistigen Wirkungsmöglichkeit in Deutschland beraubt hatte, Kontakt zu nehmen, und sei es ein noch so lockerer und bedrohter Kontakt mit deutschen Menschen und auch mit Bewohnern der unterjochten Gebiete nicht versäumen zu dürfen, umso weniger, als meine Worte nicht von Amerika aus auf Kurzwellen, sondern von London auf Langwellen gesendet werden sollten und also durch den dem deutschen Volk allein zugestandenen Empfängertyp würde gehört werden können. Ende des Zitates. Typischer Thomas Mann-Satz.
Würde gehört werden können.
Ja. Ja, das war sein Stil. Man kann diesen Satz natürlich in zwei Teile unterteilen und sagen, erstmal war Thomas Mann froh darüber, zu Landsleuten sprechen zu können. Und der zweite Teil sagt aus, dass die BBC großen Wert darauf gelegt hat, auf Langwelle zu senden, weil man ja wusste, dass ein Großteil, nicht alle wie gesagt, aber ein Großteil der Hörer, die Volksempfänger hatte, die eben nur Lang- und Mittelwelle empfangen konnten. Darauf, das hat man natürlich Rücksicht genommen, auch in der Programmplanung übrigens. Diese Ansprachen waren ja relativ kurz. Da gab es auch immer Reibereien zwischen Thomas Mann und den Verantwortlichen der BBC. Vorgegeben waren 5 Minuten pro Ansprache maximal. Es wurde auch zur Not 6 Minuten daraus, das wurde auch zähneknirschend toleriert, aber viel mehr war nicht gewollt, ganz einfach deswegen, weil man natürlich die Hörer nicht unnütz in Gefahr bringen wollte. Auch der Sendeplatz war übrigens gut gewählt, denn diese Ansprachen wurden immer unmittelbar nach den Nachrichten gesendet. Also das war schon eigentlich der beste Sendeplatz, den man sich denken konnte. Ja, und was jetzt die Langwellensender betrifft, da hat dann die BBC während des Krieges einen zweiten, besonders leistungsstarken Langwellensender errichtet. Der ursprüngliche Standort befand sich in Droitwich. Diesen Ort, diese Bezeichnung findet man noch auch auf vielen Skalen von alten Rundfunkempfängern, also ebenso wie Königs Wusterhausen in Deutschland, Bero Münster in der Schweiz, Hörby in Schweden, ist Droitwich in England einer dieser klassischen Senderstandorte. Aber während des Krieges, wie gesagt, wurde ein zweiter leistungsstarker Sender gebaut, nämlich in einer Ortschaft namens Otteringham. Otteringham liegt an der Ostküste der britischen Insel in der Nähe der Hafenstadt Hull. Auch das ist bemerkenswert, weil es gibt Quellen, es gibt Angaben, in denen gesagt wurde, ja, dieser Sender wurde ja gebaut, um den Standort aus der Reichweite deutscher Bombenflugzeuge zu nehmen. Aber genau das stimmt eigentlich überhaupt nicht, denn Hull war einer der am meisten bombardierten Orte. Von dort gingen unter anderem die Seetransporte in die Sowjetunion. Deswegen wurde dieser Ort eben stark bombardiert, diese Hafenstadt. Und Otteringham befand sich ungefähr nur 15, 16 Kilometer entfernt von diesem Ort, sodass man eigentlich befürchten musste, dass dieser Senderstandort entdeckt worden wäre, aber es gibt keine Belege dafür, dass dieser Ort bombardiert wurde. Dieser Standort ist nämlich deswegen so wichtig, weil der größte Teil des Übertragungsweges über die Nordsee geht. Und das ist ein Trick, in Anführungszeichen. Die Langwelle breitet sich ja als Bodenwelle aus. Und wenn man eine gute Bodenleitfähigkeit hat, also einen geringen Widerstand des Bodens, eine gute Leitfähigkeit hat, wird die Dämpfung sehr gering sein, der sich ausbreitende Langwellen. Und das wusste man schon jahrelang. Das wurde auch bei anderen Senderstandorten praktiziert. Und deswegen hat man diesen Standort gewählt. Man hätte auch ein bisschen weiter südlich gehen können. Das wäre zwar eine etwas kürzere Entfernung gewesen, aber dann wäre der Weg über Land etwas länger. Deswegen hat man ganz bewusst auf diesen Standort gesetzt, weil möglichst langer Weg über Wasser, speziell in Richtung Berlin. Berlin war natürlich der Hauptzielpunkt. Ebenfalls günstig in dieser Richtung lag auch die Großstadt Hamburg, sodass eben sozusagen da mit einem Sender diese zwei großen Ballungsgebiete gut erreicht werden konnten.
Also eine relativ kluge Überlegung, die BBC gemacht hat. Nun ist das ja, wenn wir jetzt sagen, die BBC, das ist ja jetzt ein allgemeiner Begriff. Hast du jetzt Kenntnisse darüber, wer die Personen waren, die diese Überlegungen angestellt haben?
Wer für die Technik dort verantwortlich war, das weiß ich nicht. Das ist auch nirgendwo veröffentlicht. Was bekannt ist, sind die einzelnen Sprecher der BBC-Redaktion. Aber die hatten sicherlich Mitspracherecht, aber das waren nicht diejenigen, die diese Entscheidungen getroffen haben. Es gibt übrigens noch einen anderen interessanten Gesichtspunkt, nicht nur der Standort und die Sendeleistung, die übrigens dort die installierte Leistung von diesem Sender war 800 Kilowatt. Tatsächlich wurde er wohl meistens mit 600 Kilowatt betrieben, aber auch das war schon eine sehr starke Leistung und dadurch eben war der Sender eben auch gut hörbar in Deutschland. Ein anderer interessanter Gesichtspunkt ist auch die Frequenzwahl. Der Deutschland-Sender hat ja auf 191 Kilohertz gesendet. Das war international so koordiniert auf Wellenkonferenzen, die in unregelmäßigen Abständen alle paar Jahre stattfinden, wurde diese Frequenz schon lange vor dem Krieg koordiniert. Und ebenfalls wurde die BBC-Frequenz bei dieser Gelegenheit koordiniert, nämlich auf 200 Kilohertz. Also zwischen beiden Sendern gab es nur einen Frequenzabstand von 9 Kilohertz. Das ist der regulär angestrebte Sicherheitsabstand und das war äußerst günstig. Also etwas Besseres konnte der BBC eigentlich gar nicht passieren durch die Wellenfrequenzen, durch diese Vereinbarung der Wellenfrequenzen, weil nämlich dann später die Störsender, die es in zahlreiche Ausführungen gab, ja nicht in Richtung 191 Kilohertz arbeiten durften. Also Störsender wurden üblicherweise 2-3 Kilohertz neben der Nennfrequenz betrieben, aber das konnte man natürlich in Richtung Deutschlandsender dann nicht machen, da hätte man die eigene Sendung gestört und deswegen war das natürlich ein äußerst günstiger Umstand.
Das bedeutete auch für die Hörerinnen und Hörer, dass sie im Prinzip mit einem leichten Dreh an der Skalenwahl den Sender verändern konnten. Also vom BBC wieder auf den Deutschlandsender kommen.
Genau so. Man musste nicht ewig rumkurbeln, sondern konnte mit einer kleinen Bewegung bei der Senderabstimmung diesen Sender hören. Das war natürlich auch gut, um zumindest auf Langwelle eine Ausrede zu haben. Denn Volksempfänger und deutscher Kleinempfänger waren alles andere als Präzisionsgeräte. Und da passiert es natürlich mal, dass man aus Versehen oder durch die nicht so gute Reproduzierbarkeit mal die Sendereinstellung verrutscht. Das ist ja ganz klar. Da konnte eigentlich niemand dagegen argumentieren.
Und wahrscheinlich sind auch viele Hörerinnen und Hörer über diesen Weg auf die BBC überhaupt gekommen, ne? Durch eine Fehleinschaltung oder wie war das bei den Sendern aus Moskau?
Bei Sendern aus Moskau war das, ist das so nicht zu vergleichen. Die haben auch starke Sendeleistungen gehabt und waren dadurch gut hörbar. Aber die Nähe, die Frequenznähe zu einem deutschen Sender gab es da nicht. Also das war wirklich
da musste man schon kurbeln,
sozusagen. Ja, musste man kurbeln und suchen.
Die BBC hat also viel Aufwand betrieben. Ist da bekannt, wie viel Geld die dafür zur Verfügung gestellt haben?
Als Summe ist es nicht bekannt. Was aber bekannt ist, der Staat Großbritannien war an der Grenze seiner Zahlungsfähigkeit. Und um diese Sender installieren zu können, also dieser starke Langwellensender in Altrincham war ja nicht der einzige, wurde sozusagen auf einen Kredit, den die USA gewährt haben, zurückgegriffen. Der damalige Präsident Roosevelt hat ja damals einen entsprechenden Erlass unterzeichnet, der den Ländern, den Staaten der Anti-Hitler-Koalition Kredite eingeräumt hat. Übrigens auch der Sowjetunion und auch anderen Ländern, auch gegenüber Frankreich. Und Großbritannien hat dann über die BBC dieses Kreditangebot genutzt, um auch zusätzliche Sender in den USA zu bestellen. Weil dieser Langwellensender war nicht der einzige, der neu errichtet wurde. Es wurden auch etliche Kurzwellensender errichtet, um eben auch sozusagen eine Redundanz zu schaffen. Also wer in einer ungünstigen Lage wohnte und den Langwellensender dort schlecht empfangen konnte, hatte immer noch die Möglichkeit, wenn er denn ein Kurzwellenradio besaß, dort ebenfalls Empfangsversuche anzustellen. Das war allerdings etwas schwieriger, ganz einfach deshalb, weil die Kurzwellenfrequenzen nicht feststanden. Also die wechselten täglich innerhalb eines Tages sogar und man musste da ein bisschen suchen und ein bisschen sich mit der Technik auskennen. Das war auch kein Teufelswerk, aber es war eben nicht so einfach zu bewerkstelligen wie der Langwellenempfang.
Gerhard, vielen Dank erstmal. Und im nächsten Beitrag müssen wir natürlich jetzt mal den Hörern auch erklären, wie Thomas Mann, der in Amerika lebte, seine Nachrichten hier nach Europa bekommen hat, welche technischen Voraussetzungen dazu notwendig waren. Stadtgespräch im Bürgerradio Erfurt mit Richard Schäfer.
Erfurt ist super.
Erfurt, coole Stadt. Persönlichkeiten,
Einrichtungen,
Aktionen.
Erfurt. Vorgestellt im Stadtgespräch mit Richard Schäfer.
Erfurt.
Zu dieser Sendung begrüßen wir auch herzlich die Hörerinnen und Hörer des Radios SRB in Saalfeld, Rudolstadt und Bad Blankenburg sowie die Hörerinnen und Hörer von Radio Enno in Nordhausen.
Die Reden Thomas Manns 1940 bis 1945 sind auch in verschiedenen Büchern erschienen. Ich habe eine Ausgabe vom Insel Verlag Leipzig 1975. Da heißt es Thomas Mann, deutsche Hörer, 55 Radiosendungen nach Deutschland. Und Gerhard Rohleder hat sich damit auch intensiv beschäftigt. Du hast auch eine ähnliche Ausgabe dieses Buches. Wir haben ja vorhin schon gehört, Thomas Mann lebte in Amerika. Und jetzt musste ja die Nachricht an die BBC kommen. Das war ja nicht so einfach. Und da gab es also auch Tricks. Wir würden heute sagen, da sind auch Fake News verbreitet worden. Wie war das damals?
Ja, das kann man auf jeden Fall so sagen. Ursprünglich wurden ja die ersten ein oder zwei Reden von Sprechern vorgelesen. Also es wurde einfach das Manuskript nach London geschickt und dann hat es ein Sprecher der BBC vorgelesen. Inhaltlich ist das zwar okay, aber es ist natürlich längst nicht der gleiche Eindruck, die gleiche Atmosphäre, als wenn der Autor, zumal so ein bekannter Autor wie Thomas Mann, seine Ansprachen direkt vorliest. Also das, auch wenn es keine Live-Sendung war, im engeren Sinne vermittelt natürlich einen Eindruck einer Live-Atmosphäre, wenn die Stimme original übertragen wird. Und Thomas Mann hat dazu auch etwas offiziell gesagt. Ich möchte das mal kurz zitieren. Ich spreche nun, was ich jeweils zu sagen habe, im Recording Department der NBC von Los Angeles selbst auf eine Platte. Diese wird auf dem Luftwege von New York gesandt und ihr Inhalt durch das Telefon auf eine andere Platte in London übertragen, die dann vor dem Mikrofon abläuft. Also das ist die offizielle Version. Die Aufnahmen werden auf einer Platte erstmal aufgenommen. Das stimmt auch. Und diese Platte wird dann mit dem Flugzeug nach New York gebracht. Bis hierhin alles okay. Aber diese Übertragung über das Telefon nach London, die hat so nicht funktioniert. Erstens muss man sagen, dass die Überseekabel während des Krieges gestört waren. Man konnte damals übrigens auch noch gar keine Sprache übertragen, sondern ausschließlich Telegrafie. Also man konnte Telegramme übertragen, aber keine Sprache. Die andere Möglichkeit wäre natürlich eine Übertragung auf drahtlosen Wege, auf Kurzwelle zum Beispiel oder auch auf Längstwelle. Aber diese Wege wurden nicht beschritten, ganz einfach, weil es nicht störfest war. Das konnte natürlich jeder mithören und die Abhörstellen in Deutschland hätten das natürlich sofort mitbekommen und sicher auch gestört, sodass man was ganz anderes gemacht hat. Man hat diese Platte mit Kurierflugzeugen, die ja fast täglich geflogen sind, von New York nach London transportiert. Nur es war natürlich so, dass im Krieg niemand seine Nachrichtenkanäle offenbart. Deswegen praktisch diese Finte, dass Thomas Mann gesagt hat, das wird hier übertragen auf drahtlosen Wege, aber tatsächlich wurden die Platten nach London transportiert. Und das ist übrigens auch der Grund, weswegen das Datum des Schriftstücks und das Sendedatum, dass es dazwischen immer ein paar Tage Versatz gibt. Zum Teil gibt es auch im Archiv der BBC, es gibt dieses Written Archive der BBC, wo diese Daten alle abgespeichert sind, auch gewisse Unklarheiten. Und das ist eben bezüglich des Datums, und das ist eben auf diesen Transportweg zurückzuführen.
Wir müssen natürlich dazu sagen, damit jetzt kein falscher Eindruck entsteht, Thomas Mann war ja nicht der Einzige, der die BBC mit Texten beliefert hat. Er war einer der bedeutendsten, das muss man einfach so sagen. Aber die BBC hat ja dann fast täglich gesendet, und das konnte Thomas Mann natürlich nicht vom Stoff her abdecken. Da sind also viele andere noch gewesen, die also auch Texte geliefert haben, beziehungsweise Leute in Großbritannien, die Texte geschrieben haben, wahrscheinlich auch einige Migranten, die aus Deutschland dort gelebt haben und sich dieser Sache gewidmet haben.
Ja, auf jeden Fall. Also wie gesagt, Thomas Mann war nicht der Einzige. Damit hätte man auch das gesamte Programm nicht füllen können, denn diese Ansprachen wurden ja monatlich einmal gesendet, zwar zwei, dreimal wiederholt, ganz klar, aber es gab jeweils eine Ansprache pro Monat während der Kriegsjahre, mit übrigens auch mit einer gewissen Pause dazwischen. Zwischen Mai 1944 und Januar 1945 gibt's keine Ansprachen. Also das war die Zeit, wo er etwas verzweifelt war und gedacht hatte, das hat ja alles keinen Sinn, der Krieg wird immer schlimmer und meine Ansprachen können nichts bewirken. In dieser Zeit hat er nichts abgeliefert, aber dann, wie gesagt, ab 1945 bis zum Ende des Krieges ging es dann nochmal weiter.
Gerhard, was erinnert denn in L.A. noch an Thomas Mann? Dass man also da vielleicht hingehen kann und vielleicht den Ort findet, wo er diese Reden verfasst oder eingesprochen hat?
Ja, das kann man. Er hat ja etwas außerhalb von Los Angeles gewohnt, in einem Ort namens Pacific Palisades. Dieses Haus hatte er damals gekauft, und dort hat er auch die meisten der Ansprachen deutscher Hörer geschrieben. Und dieses Haus gehört heute der Bundesrepublik Deutschland, also der deutsche Staat hat das gekauft, und es ist heute ein Studienzentrum. Gibt übrigens auch eine Website, und ja, Literaturinteressierte können sich dort bewerben für ein Stipendium.
Stadtgespräch im Bürgerradio Erfurt mit Richard Schäfer. Thomas Manns BBC-Ansprachen aus technischer Sicht sind heute Gegenstand im Stadtgespräch. Gast im Studio ist dazu Gerhard Rohleder, der dazu ein kleines Büchlein geschrieben hat, das im Pro-Verlag Erfurt erschienen ist. Du hattest schon gesagt, die literarischen Fähigkeiten sind hier also oftmals analysiert worden, aber trotzdem sind diese Reden fast in Vergessenheit geraten.
Ja, das sind Rundfunkhistoriker beschäftigen sich manchmal damit, Literaturexperten, aber ich finde, es ist auch ganz angemessen, diese Geschichte mal in Erinnerung zu bringen. Vielleicht kann ich noch mal ein kurzes Zitat lesen. Wie bereits erwähnt, hat der Thomas Mann mitunter drastische Ausdrücke dort verwendet. Er hat aber auch an einigen Stellen eine richtig schöne, feine Ironie zum Ausdruck gebracht. Und da möchte ich mal einen Ausschnitt vorlesen. Vom 28. März 1943, deutsche Hörer, mit dem Veranstalter des Zweiten Weltkrieges, allein das Wort schon, der Veranstalter des Zweiten Weltkrieges, dem Führer aller Deutschen, ist irgendetwas nicht in Ordnung. Es ist zwar eine alte Vermutung, dass etwas mit ihm nicht in Ordnung ist, aber seit kurzem drängt sie sich dem Beobachter mit verstärkter Unheimlichkeit auf. Im Berliner Zeughaus hat er eine Rede gehalten, der, vielleicht auf Befehl, jeder Beifallswiderhall vorenthalten blieb und die nicht länger als 15 Minuten dauerte. Das allein ist beunruhigend. Er hat es sonst nie unter anderthalb Stunden getan. Immer hatte sein reicher Geist dem deutschen Volk und der übrigen Welt so viel Gutes, Weises, Hilfreiches mitzuteilen, dass er mit weniger nicht auskam. Und nun eine knappe Viertelstunde. Knapp nicht nur zeitlich genommen, sondern auch im Sinne inhaltlicher Dürftigkeit.
Sicherlich ist er dadurch auch bei den Hörerinnen und Hörern hier in Deutschland bekannt geworden. Ich weiß nicht, ob sich das auf den Kauf seiner Werke ausgewirkt hat, bestimmt.
Das denke ich schon. Es wird ja auch von Literatursachverständigen eigentlich bis heute eingeschätzt, dass es sozusagen einen harten Kern von Thomas Mann Lesern gibt. Denn die Art seines Schreibens, seine Stilistik war ja damals eigentlich alles andere als modern. Also noch zu seinen Lebzeiten, seine Tochter und Erika Mann und sein Sohn Klaus Mann, die haben ja in einem viel moderneren Stil geschrieben, der heute eigentlich eher zeitlos wirkt. Und er hat ja eigentlich, wenn man so will, gegen Standardregeln des Deutschunterrichts verstoßen mit seinen langen Sätzen und zum Teil auch eine Art manierierte Stilistik. Aber man muss sich natürlich darauf einlassen können, wenn man das liest. Aber wenn man das macht, finde ich, ist es eigentlich recht erbaulich. Und man muss sich auch Zeit lassen können. Man kann das nicht wie ein Krimi in ein paar Stunden verschlingen. Aber das alles spielt eigentlich nicht die Rolle. Es ist nach wie vor Interessantes zu lesen und so gesehen ist es auch nicht verwunderlich, dass es bis heute Liebhaber dieser Literatur gibt.
Gerhard, vielen Dank für diese Einblicke in eine Zeit, eine kulturgeschichtliche Epoche, die Thomas Mann gestaltet hat, in einer Zeit, wo man an Kulturgeschichte gar nicht gedacht hat, sondern an Kriegsliteratur gedacht hat und die wir haben jetzt in dieser Sendung herausgearbeitet, welchen Aufwand man betrieben hat von Seiten der BBC, aber auch von Seiten der Hörer zu betreiben war, um diese Sendung zu hören. Und wir wissen also auch, dass diese Sendung bei den Leuten angekommen sind. Wir hatten darüber gesprochen, dass also Feindsender hören bestraft wurde. Das war also risikofrei, wer das gemacht hat. Und wir hatten also auch das Beispiel hier von Erfurt von den Schülern, die sich da oder die da erwischt worden sind und bestraft worden sind. Gerhard, vielen Dank für diese Informationen. Ich freue mich schon auf deine nächste oder auf die nächsten Ideen, die aus dem Bereich des Elektromuseums kommen werden, hoffentlich. Und ich kann euch nur bestärken, das zu tun. Dazu werden wir uns nochmal verständigen und treffen. Vielen Dank, dass du da warst. Alles Gute und viel Erfolg weiterhin bei dieser Arbeit.
Dankeschön.
Das war das Stadtgespräch für heute hier auf der offenen Sendefläche. Ich danke fürs Einschalten und Zuhören, wünsche Ihnen eine schöne Zeit. Tschüss, bis zum nächsten Mal, sagt Richard Schäfer. Erfurter Stadtgespräch Podcast.